Die Predigt Einfluss wurde am 14. November 1963 in New York von William Marion Branham gepredigt. Glaube nur, glaube nur. Alle Dinge sind möglich, glaube nur. Glaube nur, glaube nur. Alle Dinge sind möglich, glaube nur. Lass uns unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Lied, nur zu glauben. Ich sehe, wie unser Herr zu dem epilepsiekranken Jungen kam und sagte, ich kann es, wenn du glaubst, denn denen, die glauben, sind alle Dinge möglich. Herr, hilf unserem Unglauben, heute Abend ist unser Gebet. Wir sind dir so dankbar für deine Gegenwart mit uns und für Menschen, die dir glauben und dich lieben. Und jetzt zu wissen nicht, wir werden es sein, aber jetzt sind wir in Christus Jesus in himmlische Orte erhoben, sitzend heute Abend mit unserem König, bereits mit ihm zusammen positioniert. O, wie danken wir dir für dieses Vertrauen, das wir in ihm haben, seine Verheißungen, wissend, dass es nie versagen kann, dass es immer wahr ist. Wir beten, dass du uns heute Abend besuchen wirst. Möge der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen und es unseren Herzen so zuteilen, wie wir es brauchen, damit wir, wenn wir heute Abend nach Hause gehen, mit denen sprechen können, die eines Abends von Emmaus kamen und sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns sprach. Denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich freue mich sehr, heute Abend wieder hier zu sein, um zu euch zu sprechen und mit euch Gemeinschaft zu haben über die Dinge, die Christus gehören. Es gibt keinen anderen Grund, warum wir hier sind, als das zu tun, einfach Gemeinschaft mit seinem Wort zu haben. Es tut mir leid, dass ich euch alle jeden Abend so lange hier halte. Jemand sagte zu mir, die Leute gehen hier um 8:30 oder 9 Uhr nach Hause, wenn sie aus der Kirche kommen. Aber ich bin einfach ein Südstaatler und irgendwie langsam, wisst ihr, und ich kann nicht so schnell darüber nachdenken. Ich muss mir einfach meine Zeit damit nehmen. Aber ich bin wirklich dankbar für die schöne Zusammenarbeit, die ich von euch Menschen, die an Gott glauben, darin bekomme. Eure gute Zusammenarbeit macht es dem Heiligen Geist so leicht, unter den Menschen zu wirken. Ich wünschte, ich könnte das überall finden, wo man Menschen finden kann, die glauben. Ganz gleich, was Gott tut, was für eine Gabe er auch bereithält, ihr müsst es glauben, denn es ist wirkungslos, wenn ihr es nicht glaubt. Einmal kam Jesus aus einem anderen Land und kam in sein eigenes, und sie sagten, wir haben gehört, dass du dies und jenes an diesem Ort getan hast, aber dann konnte er nicht viele mächtige Werke tun. Wir sagen es nicht gerne so, aber so steht es in der Schrift, er konnte nicht viele mächtige Werke tun wegen ihres Unglaubens. Und Gottes Macht ist begrenzt durch deinen Glauben daran, seht, das ist die einzige Grenze, die sie hat, dein Glaube. Und wenn alle Dinge sind möglich für die, die es glauben werden, seht, da ist ein großer Gott im Himmel und wenn wir nur in Kontakt kommen könnten, via eine direkte Linie zu ihm, sind alle Dinge möglich, seht. Aber wir müssen mit ihm in Kontakt kommen, ohne Störung irgendwo, einfach mit einem klaren Kanal zwischen uns und Gott. Dann sagte er, wenn du zu diesem Berge sagst, bewege dich und nicht zweifelst in deinem Herzen, sondern glaubst, was du gesagt hast, nun, du kannst es nicht vortäuschen. Satan kann nicht so leicht getäuscht werden, also kann man es nicht vortäuschen. Aber wenn du es wirklich weißt, dann muss es geschehen, siehst du, es muss einfach geschehen. Also sind wir hier und beten ihn an und er ist lieblich und der Schönste unter 10.000 für unsere Seele. Und wir sind gewiss froh, heute Abend hier mit euch zu sitzen, in dieser schönen Zeit der Gemeinschaft. Nun ihr, die ihr gern das Wort lest oder die Stellen markiert, ich dachte heute Abend, nachdem ich so viel über göttliche Heilung gepredigt habe, habe ich das Thema heute Abend ein wenig gewechselt. Ich habe es nicht wirklich geändert, sondern nur die Abfolge davon. Denn man kann nicht ein einziges Wort in der Bibel ändern, weil es einfach mit den anderen Worten zusammenhängt. Die ganze Schrift ist einfach zusammenhängend. Es ist einfach wie ein, Entschuldigung, wenn sich das lästerlich anhört, aber so würde ich es keineswegs meinen. Aber es ist einfach wie ein Puzzle, wisst ihr, wir haben früher die alten Puzzles auseinandergeschnitten bekommen und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie man sie zusammensetzt. Und dann mussten wir etwas auf der Seite liegen haben, das Bild von dem, was wir zusammensetzen wollten, damit das Puzzle richtig herauskommt. Wenn man das nicht tat, würde man es nie fertig bekommen. Nun, das ist die Art, wie die Schrift ist. Sie ist so zerteilt, um vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen zu sein, seht, Sie sind wie die Pharisäer kluge Gelehrte. Und Jesus dankte Gott, dass er es vor ihren Augen verborgen hatte und es den Unmündigen offenbart, die lernen wollen. Wenn ihr nun ein Beispiel haben wollt, um euer Muster daneben zu legen, um zu sehen, womit die Schrift zusammenpasst, dann legt Jesus einfach hier hin und beobachtet ihn und platziert es in der Bibel. Ihr bekommt die ganze Sache richtig hin, denn es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Das Neue und das Alte Testament, beide, alle sprechen von Jesus, seht Jesus Christus, der Sohn Gottes, denn er ist das, dieses Buch der Erlösung. Er war das Wort und er ist das Wort und das muss er sein, seht. Dies ist also das ganze Buch der Erlösung, welches Jesus Christus ist, von Gott passend zusammengefügt, mit den Verheißungen der Erlösung und Heilung und allem für den Menschen, seht ihr. Versteht ihr das jetzt? Dieses Buch ist Jesus Christus von Gott zusammengestellt, seht. Und er kam als menschliches Wesen und hat uns erlöst, und jede Verheißung ist in ihm und für dich, er ist der Erlöser. Lass uns heute Abend dem Alten Testament zuwenden, um das zu bekommen, was wir in einen Zusammenhang bringen wollen, indem wir aus Jesaja lesen, dem 6. Kapitel vom Buch, dem Propheten Jesaja. Ich mag Jesajas Schriften, er war ein großer Prophet. Wusstest du schon, dass Jesaja die gesamte Bibel geschrieben hat, sozusagen als Vorspiel für sie? Das hat er. Jesaja beginnt in der Schöpfung, in der Mitte des Buches kommt Johannes der Täufer und das letzte ist im tausendjährigen Reich. Also es gibt 66 Bücher der Bibel und 66 Kapitel von Jesaja, also ist es sicherlich eine Vorschattierung auf die gesamte Bibel. Nun lass uns aus dem 6. Kapitel lesen. In dem Jahr, in dem Usia starb, sah ich auch den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben, und sein Gefolge füllte den Tempel. Und über ihm standen die Seraphim. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief zum anderen und sagte, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Herrscher. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Und die Pfosten der Tür erbebten bei der Stimme dessen, der da rief, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, wehe mir, denn ich bin verloren, weil ich ein Mann von unreinen Lippen bin, mitten unter einem Volk von unreinen Lippen wohne. Denn meine Augen haben den König gesehen, den Herrn der Herrscher. Da flog einer der Seraphim zu mir, der hatte eine glühende Kohle in seiner Hand, welche er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er legte sie mir auf den Mund und sagte, siehe, das hat deine Lippen berührt, und deine Missetat ist weggenommen, und deine Sünden sind gereinigt. Auch hörte ich die Stimme Gottes, die Stimme des Herrn, die sagte, wen soll ich senden, und wer soll, oder wer wird für uns gehen? Da sagte ich, hier bin ich, sende mich. Ich möchte einen Text nehmen, wenn wir es so nennen wollen, über das Thema Einfluss. Einfluss ist eine große Sache. Es wird uns von der Schrift gesagt, wir sind geschriebene Briefe gelesen von jedermann. Und wir als Christen sollten immer darauf achten, was wir tun und was wir sagen, dass wir vollkommen ehrlich zu jedem Menschen sind. Und wenn du nicht ehrlich zu deinem Mitmenschen sein kannst, wirst du sicher nicht ehrlich zu Gott sein. Also wie wir Gott dienen ist, wie wir uns gegenseitig dienen. So ehrlich wie ich zu dir bin, so ehrlich werde ich auch zu Gott sein. Und so ist es auch mit dir zu mir. Wir müssen in allem, was wir tun, ehrlich zueinander sein. Und jemand beobachtet uns. Du glaubst das vielleicht nicht, aber es gibt Augen, die dich beobachten. Und dein Leben hat Einfluss auf jemanden. Vielleicht ist es ein kleines Kind und dieses Kind wächst vielleicht zu einem anderen Finny oder Moody oder so weiter heran. Wir wissen es nicht. Aber dein Leben hat Einfluss auf jemanden. Und unser Szenario heute Abend ist ein ziemlich großartiges Szenario dafür, denn nur beim Lesen davon heute Nachmittag, als ich studierte, dachte ich, wie groß ist Gott. Heute Morgen, als mein Sohn und ich um den Block spazierten, waren dort so viele Menschen. Wir gingen um den Times Square herum, denn sie sagten, sie würden ihn abreißen. Ich denke, die Arbeiten haben schon begonnen. Also habe ich mir das angeschaut und wir haben ein paar Fotos gemacht. Und die Menschen, sie drängten sich. Ich sagte zu meinem Sohn Billy, wo gehen sie alle hin? Wozu die Eile? Hier sind sie unter uns ein Rennen und hier ein Rennen und oben über uns ein Rennen. Wohin gehen alle in solch einer Eile? Und wie wir so dastanden, dachten wir dies, wie kann Gott die Gedanken eines jeden Menschen wissen? Und wie kann es sein, dass all die Milliarden auf der Erde und doch weiß Gott jedes Mal, wenn du mit dem Auge zwinkerst, er ist unendlich. Und wenn du es einfach nur wissen willst und nur um dich zu vergewissern, wenn es dir jemals in den Sinn kommt, geh hinaus und sieh dir die Sterne an und frage dich, wie er sie alle kontrolliert, dann wirst du sehen, was für eine kleine Aufgabe dies wäre. Wenn diese Sterne, die du siehst, 120 Millionen Lichtjahre durch ein Teleskop, du weißt, wie schnell das Licht reist. Nun, du könntest eine Reihe von 9 um den Staat New York laufen, könntest es nicht in Meilen aufteilen. Und jenseits davon gibt es genauso viele Sterne wie auf dieser Seite, wie in Mount Palomar und Mount Wilson, dort in Kalifornien kann man es sehen. Denke, wie groß er ist und wie er die Erde hält. Würde sich diese Erde oder einer dieser Sterne von seinem Ort bewegen, Millionen und Milliarden von Meilen entfernt, würde es diese Erde beeinflussen. Dieses ganze Sonnensystem muss einfach an seinem Ort bleiben. Und seht alles, was Gott so gemacht hat, gehorcht Gott. Aber als Gott den Menschen schuf, scheint der Mensch mehr wissen zu wollen, als er tut. Seht, wir sind die Einzigen, die nicht an ihrem Platz sind. Sie bleiben an ihrem Platz und sie müssen an ihrem Ort bleiben, um miteinander zu koordinieren. Zum Beispiel der Mond, wenn der Mond sich je von seinem Ort bewegen würde, würde die Erde in einigen Augenblicken mit Wasser gefüllt sein. Seht, der Mond ist so etwas wie ein Wachhund des Meeres. Er setzt seine Grenzen, dass es sie nicht überschreiten kann. Und wenn der Mond sich von der Erde abwendet, kommt die Flut herein. Wenn der Mond es nicht auf der anderen Seite auffängt, würde es die Erde bedecken, seht? Der Mond bleibt also stehen und er dreht sich um auf die andere Seite der Welt zu schauen. Und da kommen die Fluten sehr schnell und dann dreht er sich wieder um. Er ist Jehovas Diener. Das Meer hält inne, geht wieder an seinen Platz zurück, weil es das perfekte Handeln Jehovas sieht. Oh, wenn wir in der Gemeinde als die Glieder des Leibes Christi nur so harmonisch zusammenarbeiten könnten, würdet ihr eine große, mächtige Gemeinde des lebendigen Gottes sehen, alle in einer Anordnung erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wäre das nicht wunderbar? Jedes Glied des Leibes funktionierend, genau an seinem Platz, jede Gabe an ihrem Platz, jede Gabe der anderen helfend, jedes Glied dem anderen helfend, das wäre wunderbar. Das ist es, was wir sehen möchten. Aber wir werden es eines Tages sehen, wenn wir richtig sein werden. Nun, dieser junge Bursche Ussia war ein König. Aber bevor er König wurde, er war ein König während der Regierungszeit von Jesaja, dem Propheten. Und er war ein Hirtenjunge, er liebte die freie Natur. Er war ein großer Einfluss auf das Leben Jesajas. Jesaja war auch ein junger Bursche, einfach ein junger Prophet. Und ihr lest die Geschichte, wenn ihr 2. Chronik 26 nehmen möchtet, es wird es euch erzählen, wie er im Alter von 16 Jahren nach dem Tod seines gerechten Vaters sie nahmen ihn und machten ihn zum König über Israel. Im Alter von 16 Jahren begann er zu regieren und er hatte den Einfluss seiner Eltern gesehen, seine Mutter war eine gottesfürchtige Frau und sein Vater war ein gottesfürchtiger Mann vor ihm. Und dadurch wurde das Kind beeinflusst, das zu tun, was richtig war. Ich will es euch sagen, ich glaube, wir haben heute eine solche Welle von Jugendkriminalität im ganzen Land, aber eigentlich denke ich, dass es im Elternhaus begann. Ich denke, dass die Eltern anfingen, locker zu lassen und wenn das Kind in einem guten, altmodischen, gottesfürchtigen Elternhaus aufgewachsen wäre, ich sage nicht, dass dann alles vorbei wäre, ganz sicher nicht, aber es würde dem Kind sicherlich den richtigen Einfluss geben. Ich denke oft, dass Heime, in denen die Kinder falsch erzogen wurden, auf die Straße gesetzt wurden und nur für sich allein leben, während die Mutter in einer Bar bleibt oder und der Vater und so weiter. Sie kümmern sich nicht um dieses Kind. Eine andere Sache ist, dass sie es nicht lieben und ihm die Zuneigung geben, die es braucht, um sich zu entwickeln. Es ist jung, man muss ihm Liebe und Respekt beibringen und die Bibel zu lesen. Ich denke an Susan Wesley. Ich denke, sie hatte 17 Kinder, ich glaube, das stimmt. Aber sie fand 2 Stunden oder mehr jeden Tag, um zu beten. Unten am Ende ihres Kleides, wo die kleinen Jungen knieten, kamen ein John und ein Charles hervor, die den Lauf der Welt veränderten, die Welt an jenem Tag retteten. Und sie hatten keine Waschmaschine und keinen Trockner, wie wir sie heute haben, und keine Spülmaschine und so weiter oder ein Dienstmädchen. Die Sache, sie hat alles selbst gemacht, aber dennoch konnte sie Zeit finden, weil sie einen Einfluss auf einige Kinder ausübte, der schließlich den Lauf der Welt veränderte. Ich denke, das ist die altmodische Mutter, das altmodische Zuhause, wo Gebet und das Verständnis der Bibel im Vordergrund stehen. Ich glaube, es war Abraham Lincoln, der in seinem Leben nie ein Buch besaß, bis er volljährig war, außer der Bibel, und ich glaube, es war entweder das Buch der Märtyrer von Fox, es könnte ein anderes Buch gewesen sein. Ich glaube, es war die Pilgerreise, um genau zu sein. Es war die Pilgerreise und die Bibel. Seht ihr, was für einen Charakter das geformt hat? Lasst mich einfach in euer Haus gehen und sehen, was für Bilder ihr an der Wand hängen habt. Lasst mich zu euch nach Hause oder in euer Büro gehen und sehen, welche Musik bei euch gespielt wird. Seht, was du liest, was du dir ansiehst, ich kann dir ziemlich genau sagen, was in deinem Inneren ist, denn es nährt sich davon. Und oh, ein Zuhause, wenn wir es lieblicher gestalten würden, würden die Kinder nicht weglaufen wollen. Mach die Dinge mehr für sie, wo sie sich willkommen und wohlfühlen zu Hause, wo zu Hause, sie können es kaum erwarten, bis sie dort sind. Und das ist die Art, wie zu Hause sein sollte. Und ich denke, das ist die Art von Heim, in der Ussi aufgewachsen sein muss, wegen des Einflusses seiner gottesfürchtigen Eltern. Und sobald er König wurde, ignorierte er alle verbreiteten Meinungen und alle politischen Unstimmigkeiten und errichtete sein Augenmerk auf eine Sache. Er würde Gott dienen, ungeachtet. Wir brauchen einige Politiker mehr wie diesen. Er war entschlossen, dass er Gott dienen würde, denn er war so erzogen worden und sein Vater hatte ihm den richtigen Einfluss gegeben, damit er Gott dienen und leben konnte. Und sein Königreich war so groß, dass es, glaube ich, dem Königreich Salomos am nächsten kam. Ich glaube, es wird erwähnt, dass es dem Königreich Salomos am nächsten ist, wie Gott ihn segnete. Und das hatte einen großen Einfluss auf den jungen Propheten Jesaja, der zu der Zeit im Tempel oder im Land war. Und wie er gesehen wurde und wie Gott einen Mann segnen würde, der den richtigen Stand einnahm, das richtige Tat, das richtige Motiv und das richtige Ziel hatte und das richtige Tat. Manchmal magst du denken, dass es sich nicht auszahlt, aber es zahlt sich sicherlich aus. Es muss sich auszahlen. Du kannst nicht gleichzeitig nach Osten und nach Westen gehen. Du kannst nicht gleichzeitig nach rechts und nach links gehen. Du denkst vielleicht, dass du in die andere Richtung gehst, aber du tust es nicht. Wenn du also deinen Geist und deine Blicke, deine Motive und deine Ziele im Leben auf das Richtige richtest, dann musst du auch das Richtige erreichen. Du kannst nicht fehlen. Seht, das ist der einzige Weg. Egal, wie sehr du versucht bist, die andere Seite zu tun, wende deinen Kopf davon ab und tue, was richtig ist. Und du weißt, dass du richtig bist, du fühlst dich besser und du bist besser. Und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Du wirst richtig herauskommen. Du fängst an, nach Westen zu gehen, du wirst nicht nach Norden gehen, du wirst nach Westen gehen. Und so ist es auch mit Recht und Unrecht. Und Jesaja sah das und er sah, dass Gott ihn segnete. Und wie er alle Nationen rundherum, sein Ruhm ging bis nach Ägypten hinein, und wie die Völker keinen Krieg mit ihm wollten, sie sahen, dass Gott mit ihm war. Also schickten sie ihm Friedensopfer und Schafherden und andere Dinge gaben sie ihm, um Frieden zu stiften, und er war ein guter Mann. Und ich glaube, wenn eine Nation oder ein Volk oder eine Gemeinde oder ein Einzelner, egal wie sehr die Kritiker dich kritisieren, einfach das Richtige tun, sie haben einen Respekt vor dir, ganz tief in ihrem Herzen. Ich habe erfahren, dass das die Wahrheit ist. Sei ehrlich und aufrichtig, die Menschen werden das respektieren. Und selbst wenn sie verkehrt sind, respektieren sie es trotzdem, seht, weil es eben der Mensch ist. Und wir sind alle Menschen und wir wissen, dass es ein Richtig und ein Falsch gibt und wir müssen das nehmen. Und Ussia hielt sich an diesem Grundsatz. Er war, wie ich schon sagte, ein großer Einfluss auf den Propheten Jesaja. Und dann machte Ussia diesen fatalen Fehler einfach, wie viele andere Menschen auch tun, als er sich sicher fühlte, als er spürte, dass er die ganze Sache in der Hand hatte, wurde er im Geiste hochmütig. Er erhob sich zu Stolz. Nun, das ist ein echtes Beispiel für uns alle. Ihr wisst, das war das Problem. Ich spreche zu Christen und Predigern und ich möchte ehrlich über diese Dinge sein. Und genau da machen sogar viele Prediger einen Fehler. Wir haben so oft von den Predigern gehört, von den Handlungen, die sie tun und von den Dingen, die manche von ihnen vielleicht tun, die sie nicht tun sollten. Ich denke, manchmal, sie sind gute Männer, wunderbare Christen, die vom Herrn gebraucht wurden. Und schließlich haben sie ein kleines Reich um sich herum aufgebaut oder eine Menge Einfluss. Viele Menschen besuchen ihre Versammlungen, bis sie leichtsinnig werden und sie sich irgendwie erheben. Die Menschen applaudieren ihnen und stehen auf, und das sollten wir wirklich nicht tun. Wir, denkt daran, wir sind einfach alle, es gibt keine großen Leute unter uns. Wir sind alle nur Gottes Kinder, versteht ihr, auch wenn Gott einige von uns auf eine bestimmte Weise geschaffen hat und andere auf eine andere Weise. Er hat mich ja auch mit einem Finger und einem Auge gemacht und so weiter. Wir sollten uns gegenseitig wertschätzen und nicht versuchen, uns groß zu fühlen. Denn wir sind alle zusammen mit dem einen Gott verbunden und wir stammen alle von einem Baum ab. Und wir stellen fest, dass Prediger sich oft ein wenig sicher fühlen und sie führen weiter heraus. Und das Erste, wisst ihr, ist, dass sie Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Und wir wissen, dass oft rechtschaffen und gute Männer so weit gehen, dass sie zu viele gesellschaftliche Angelegenheiten haben, dass sie auf große Partys gehen wollen. Und das Erste, wisst ihr, ist, dass sie ab und zu nach einem kleinen Drink verlangen und sich mit der Welt verstricken. Und ich denke, das ist es, was mit unseren Gemeinden heute los ist. Ich glaube, das ist es, was mit unserer Pfingstbewegung los ist. Nun, lass mich das erst einmal klar festhalten. Ihr hört mich Dinge über die Pfingstgemeinde sagen. Und ich bin Pfingstler, seht. Aber was wäre, wenn es heute Abend keine Pfingstler in New York gäbe? Wohin würde ich dann gehen, um diese Botschaft zu predigen? Seht, ich schätze die Pfingstleute, sie sind meine Brüder und Schwestern. Aber wenn ich sehe, dass es mit meinem Bruder, meinem Kind oder sei es meine Frau oder was auch immer etwas nicht stimmt, Recht ist Recht. Ein korrektes Elternpaar wird seine Kinder korrigieren. Und ich glaube, das Problem mit unserer Gemeinde ist, wir versuchen zu sehr, wie die anderen zu werden. Seht ihr, wir versuchen, wie jemand anders zu handeln und wir fangen an, ihre Gewohnheiten anzunehmen. Und das Erste, wisst ihr, es war einmal, ich erinnere mich natürlich nicht mehr an die Pfingstler in ihren Anfängen, das ist schon viele Jahre her. In dieser letzten Bewegung von der Azusa-Straße, aber ich habe die Geschichte der Pfingstbewegung aufgegriffen. Und ich habe viele Bücher gelesen und mit einigen der alten Männer gesprochen. Ich habe gerade eine Versammlung mit einem in Shreveport, Louisiana geplant, er wird dort sein. Er gehört zu einem der ersten Männer in der Azusa-Straße. Und das ist der Beginn der Pfingstbewegung in diesem Land vor etwa 50 Jahren, denke ich. Ich predigte das goldene Jubiläum im McPherson Temple, Angeles Temple in Los Angeles vor ein paar Jahren, das goldene Jubiläum oder das 50. Jahr von Pfingsten. Nun, seht ihr? Aber seither haben sich so viele kleine Dinge in die Gemeinde eingeschlichen, weil die Gemeinde jeden Tag mit der Welt die Schultern reiben muss. Ich möchte nicht noch einmal auf dieses zurückkommen, auf unsere Schwestern oder unsere Brüder. Oftmals war es vor Jahren so, dass es falsch war, wie ich neulich am Abend sagte, dass unsere Schwestern sich die Haare schneiden. Es war eine pfingstliche Angelegenheit, dass sie dies nicht tun sollten und diese Dinge. Aber was ist los? Jetzt gehen wir in die verschiedenen Teile des Landes und finden unsere Pfingstschwestern mit diesen Wasserkopf-Haarschnitten, ihr wisst schon, mit diesen großen Frisuren wie diesen. Und man kann ihnen das sagen und sie brauchen Make-up, sie tragen Kleider wie Männer. Und er sagt, nun Bruder Brennan, du hackst auf den Frauen herum. Jetzt wartet mal, lass mich auf die Männer losgehen. Der Bruder, der seine Frau das tun lässt, ist kein guter Herr über sein Haus. Seht, du solltest das nicht tun. Aber was ist es, wir haben uns mit den anderen rumgetrieben, ein kleiner Schwächling kommt von irgendeinem Seminar oder einer Schule und hat eine andere Vorstellung davon. Aber es gibt nur ein einziges, perfektes Vorbild und das ist direkt zurück zur Bibel. Die Bibel verurteilt das, seht, und es ist nicht richtig. Und dann finden wir andere Dinge. Früher war es für die Heiligkeitsleute falsch, Kinos oder Filme zu besuchen. Jetzt gehen sie die ganze Zeit, seht. Und dann hat Satan dir ein Schnippchen geschlagen und den Fernseher direkt in den Haus gestellt und es dort installiert. Aber all diese Dinge, die früher falsch waren. Nun, was ist es? Seht, es kommt so schleichend herein, bis es euch, bevor ihr euch verseht, erwischt hat. Es ist wie eine Ranke, die um dich herum wächst. Nun, wenn du diese Rebe von dir fernhältst und dich nur um Jesus wickelst, das Wort, und dabei bleibst, wirst du gerade wachsen. Dies ist krumm und zieht dich vom Weg ab. Christus zieht dich nach oben, dies zieht dich seitwärts. Und dann sieht man eine Frau, zum Beispiel die Frau eines Predigers oder ein Prediger, der anfängt, etwas Bestimmtes zu tun. Und die ganze Gemeinde sagt, nun, unser Pastor macht das, die Frau des Pastors tut es, warum sollten wir es nicht auch tun? Seht, ihr beeinflusst jemanden und seid sicher, dass ihr ihn richtig beeinflusst, auf den richtigen Weg und die Dinge, die zu tun sind, die richtig sind. Nun, wir finden heraus, wenn du dich selbst überhebst, genau dann bist du auf dem Weg nach unten, seht, wenn du dich selbst erhebst. Und wir finden heraus, dass dieser Ussia sich erhob, weil er sich sicher fühlte mit allem, was ihn umgab. Er hatte sein Volk und es war gut versorgt und Gott hatte ihn gesegnet. Und er hatte große Weinberge und Herden und Schaf und Bergwerk und alles wohlhabend. Und alle Völker waren in Frieden mit ihm. So wurde er einfach so hochmütig, dass er dachte, er könne einfach alles tun, was er wolle, in seinem Stolz. Er wurde so hochmütig, bis er versuchte, den Platz eines Priesters einzunehmen. Er ging in den Tempel, nahm das Räuchergefäß und ging zum Altar. Und als er das tat, rannte der Priester ihm nach und sagte ihm, dass er es nicht tun sollte. Und als er korrigiert wurde, anstatt demütig zu sein, wie er es gewesen wäre, bevor er sich erhoben hatte, hätte er gesagt, das ist richtig, ich habe kein Recht, das zu tun, und hätte das Räuchergefäß niedergelegt oder es dem Priester übergeben, der aus der Linie Aarons war, der dafür bestimmt war, nur für diesen Dienst geweiht war. Ich bin viel mit diesen Geschäftsleuten des vollen Evangeliums hier unterwegs. Viele von ihnen sitzen gerade hier. Und ich muss bei ihrem Frühstück sprechen, Samstagmorgen in irgendeinem welchem. Ich glaube, es ist das Stadler Hotel. Sie sagten, sie haben bereits 1700 Karten für das Frühstück verkauft. Es ist noch nicht lange her, da sprach ich mit ihnen. Und sie nahmen die Geschäftsleute mit auf die Bühne, nahmen ihren Text und predigten das Evangelium. Ich sagte, das ist verkehrt. Es ist sicherlich falsch. Es ist schon schwer genug für uns Prediger, es in der Linie zu halten, ganz zu schweigen von einem Geschäftsmann, der nicht für so etwas geweiht ist, dass man kleine Ideen hereinbringt und so weiter. Und ich sagte, das solltet ihr nicht tun. Versucht nie, den Platz eines anderen zu übernehmen. Gott hat dich zu etwas Bestimmtem gemacht und du bleibe das. Bleibe einfach, was du bist. Versuche nicht, den anderen nachzuahmen. Das ist es, was immer die Gaben ruiniert, die Gott in die Welt sendet. Wir finden so viele fleischliche Nachahmungen und wir finden jemanden, der versucht, den anderen nachzuahmen. Wie sie sagten, als die Predigerinnen, als Frau McPherson lebte und jede Predigerin trug diese Flügel, wie sie es tat, oder was auch immer es war, und trug ihre Bibel auf die gleiche Weise, und alles, was sie tat, taten sie auch. Wir bemerken, dass wir heute so viele Billy Grahams haben, aber seht ihr, Gott hat nie mehr als einen Billy Graham gemacht. Das ist alles. Und du bist einfach genauso wichtig wie Billy Graham, Oral Roberts oder einer dieser berühmten Männer. Du bist genauso wichtig, bis du deinen Platz verlässt und dann nützt du überhaupt nichts. Du bist ein Hindernis für diese Männer und du bist ein Hindernis für dich selbst und das Reich Gottes. Bleib an deinem Platz, ja. Bleib so, wie Gott dich geschaffen hat und dann wirst du richtig handeln. Wie Paulus, es ist nichts Neues. Paulus hat dasselbe gelehrt. Er sagte, wenn die Hand zum Auge sagt, ich bin nicht Teil vom Auge, oder wenn das Ohr zur Nase sagt, ich bin kein Ohr mehr, weil ich nicht die Nase bin oder so etwas, das kannst du nicht tun. Seht, alles fügt sich passend zusammen und bewegt sich als eine große Einheit. Und wir dürfen nicht versuchen, jemanden nachzuahmen. Sei einfach, was du bist und sieh, das ist die Art, wie Gott dich gemacht hat. Du hast dich nie selbst gestaltet. Und denke daran, so gerne wir Prediger auch Billy Grahams Platz einnehmen würden, wir können es nicht tun, genauso wenig kann Billy Graham unseren Platz einnehmen. Seht, wir, jeder hat etwas zu tun. Der einfache kleine Mann hier, der vielleicht ein Hausmeister ist, die kleine Frau, die vielleicht eine Hausfrau ist, der größte Prediger auf der Welt könnte heute nicht deinen Platz einnehmen. Du, Gott, hat eine Absicht, dich zu dem zu machen, was du bist, und du dienst Gott einfach so, wie er dich gemacht hat, verstehst du? Und ich denke, wenn wir das einfach tun würden, dann würden die Räder viel leichter rollen. Ja, sie würden, wenn wir das tun würden und uns nicht überheben. Und wir finden heraus, anstatt, wenn jemand etwas sagt, schriftgemäß, und wir sehen, dass es richtig ist, anstatt zu versuchen, uns zu demütigen, einfach zu sagen, nun, ich habe mich geirrt, vergib mir, und ich wollte nicht, ich wusste das nicht, also höre ich einfach damit auf. Nun, dann, anstatt das zu tun, machen wir zu oft das, was Ussia tat. Er fühlte, dass er zu groß sei, um erniedrigt zu werden. Seht, er war der König. Und oft habe ich Prediger gesehen, die sich einfach zu wichtig fühlten, um gesagt zu bekommen, was das Wort ist, die Wahrheit. Nun, die Tage der Wunder sind vorbei. Ich kann dir zeigen, wo Gott Wunder eingesetzt hat, aber du kannst mir nicht sagen, wo er sie jemals weggenommen hat, seht. Und er hat Gaben eingesetzt, du hast nie gesehen, wo er sie weggenommen hat. Seht, es ist in der Schrift. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wie lange? In alle Welt, bis es jede Kreatur hört, so viel es hören. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Seht, wir können es nicht durch etwas anderes ersetzen. Nimm einfach, was er gesagt hat, und es wird in Ordnung sein und es wird gut funktionieren. Aber solange wir versuchen, unsere eigenen Wege anzuwenden, da ist es, wo Israel seinen schwersten Fehler gemacht hat. Als die Gnade ihnen eine Feuersäule, einen Engel, ein Opfer zur Verfügung stellte und sie befreite, schickte ihnen einen Propheten, schickte ihnen eine Feuersäule, um ihnen zu folgen, um den Propheten in den Weg zu führen. Und als sie zum 19. Kapitel von Exodus kommen, als sie die Gnade gegen das Gesetz eintauschen, taten sie das Unbesonnenste, was sie je getan haben. Aber sie wollten etwas, das sie selbst tun konnten. So geht es uns auch. Wir müssen unseren Doktortitel haben, und wenn du ihn nicht hast, kannst du nicht in die Gemeinde hinein. Das ist alles. Also wir müssen die Sache untersuchen und herausfinden, ob sie von Gott ist. Nun, wir finden heraus, dass Usia sich erhob und er würde es sowieso tun. Er griff das Räuchergefäß und machte sich auf den Weg. Es spielte keine Rolle, was die Priester sagten. Er ging sowieso hinein und es war gegen die Schrift, es war unbiblisch für ihn, das zu tun. Es ist unbiblisch für dich oder mich, irgendjemand anderen nachzuahmen. Das ist richtig. Also sei, was du bist und sei ein Guter und erfülle deine Aufgabe, damit andere dich sehen können. Wenn du eine Hausfrau bist, sei eine echte, siehst du. Wenn du ein Ehemann bist, sei echt, sieh. Und wenn du ein Diakon bist, sei echt oder ein Prediger oder was auch immer du bist, aber versuche nicht, den Platz jemand anderes zu nehmen. Und dann, wenn das Wort dich darin zurechtweist, tue nicht. Wenn du dich getadelt fühlst, dann tue Buße. Das ist alles, ist in Ordnung zu bekommen. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Aber Usia wollte das nicht tun. Nachdem Gott ihn gesegnet hatte, wie er es getan hatte, hatte er dennoch nicht das Gefühl, dass er das tun würde. Er hatte das Gefühl, er würde weitermachen, es trotzdem tun, weil er sich sicher fühlte. Aber während er in der... Es ließ ihn irgendwie auf die Männer wütend werden, die ihm das Wort des Herrn sagten. Und als er das tat, stürzte er trotzdem hinein und wir finden heraus, dass Aussatz in seinem Gesicht erschien. Und er war ein Aussätziger, bis er starb. Er konnte nie mehr in das Haus des Herrn gehen, er starb ein Aussätziger, nachdem er die Hand Gottes gesehen hatte und wie Gott so gut zu ihm gewesen war und getan hatte, was er getan hatte, dennoch starb dieser Mann einsam, aussätzig. Nun, wir können das tun, wir haben viele Dinge gesehen, aber denkt nie, wir seien so sicher, dass Gott nicht Gericht über uns bringen kann. Seht ihr? Denkt daran, versucht nicht, jemand anders nachzumachen. Sei einfach, was du bist. Wenn Gott dich zu einem Pfingstler gemacht hat, dann sei ein echter, sieh. Wenn Gott, schäme dich nicht dafür. Ich schäme mich nicht, ein Mensch zu sein. Ich schäme mich nicht, ein Amerikaner zu sein. Ich schäme mich nicht, ein Prediger zu sein. Ich schäme mich nicht dafür, das Evangelium, das ich predige, weil ich weiß, dass viele von Ihnen denken, dass ich meinen Verstand verloren habe. Sogar meine gute, alte, rechtschaffene Mutter, die vor ein paar Jahren starb. Als ich zuerst den Heiligen Geist empfing, wusste in unserem Land noch niemand etwas davon. Und ich war einfach ein lokaler, kleiner, junger Baptistenprediger, etwa 20 Jahre alt. Aber als ich den Heiligen Geist empfing, sagte meine Mutter, der Junge hat seinen Verstand verloren, seht? Aber egal, was Mutter dachte, ich hatte diese kostbare Perle gefunden. Für sie mag es so ausgesehen haben, aber für mich war es echt. Seht, es war ein echtes Etwas, das ich in Gott gefunden hatte. Denn als Junge habe ich immer geglaubt, dass dies das Wort Gottes ist und dass es sich nie ändern kann. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie geändert werden. Es wird niemals vergehen. Man kann es durch nichts ersetzen. Es ist einfach so, wie es geschrieben steht und so glauben wir es auch. Füge nichts hinzu und nimm nichts davon weg. Ihr wisst, dass es dort im Buch der Offenbarung heißt, wer auch nur ein Wort hinzufügt oder etwas aus diesem Buch wegnimmt, was? Der Fluch würde über ihm sein. Also sag es einfach so, wie es ist und glaube es auf diese Weise und Gott wird es ehren. Nun, er wurde geschlagen, weil er sich in seinem Stolz erhoben hatte. Er bekam das Gefühl, dass er der Einzige dort war und er würde tun, was er wollte und niemand anders konnte ihn aufhalten. Wir hatten vor kurzem einen Bruder, für den ich solches Mitleid empfand. Es sah so aus, als ob alle über ihn herzogen. Sie beschuldigten den Bruder, etwas Falsches zu tun. Die Zeitung klagte es an, aber ich habe darüber nachgedacht, dass man den Mann anklagt. Ich habe mich wirklich für ihn eingesetzt, denn ich war sicherlich nicht mit ihm einverstanden. Aber der Mann, der einen Artikel schrieb und ihn in eine Zeitschrift stellte, dass dieser Mann all diese verschiedenen Dinge gesagt und getan hätte. Und eines Abends an einer Versammlung in Minneapolis sagten sie mir, dass der Autor dieser Zeitschrift dort war. Und der Artikel war gerade in einer christlichen Zeitschrift erschienen. Es war also ein christlicher Beitrag. Also zeigten sie mir den Mann und sagten, das ist er, der dort sitzt. Und er hat in diesem Artikel, dass dieser Prediger etwas geschrieben hatte, ein Buch, das der Mann nicht geschrieben hat. Ich weiß es, eine Dame schrieb dieses Buch und ich kannte die Dame. Es heißt Beißen vom Teufel. Also sagte ich, nun, eine Sache würde ich sagen. Nun, ich mag mit dem Prediger nicht übereinstimmen, aber ich denke, wenn der Verfasser dieser Kolumne, wenn er sein Manuskript nie überprüft hat, nicht besser als zu sagen, dass dieser Mann diesen Artikel geschrieben hat und ich weiß, dass er es nicht getan hat, dann fürchte ich, dass noch viel mehr Dinge, die er über diesen Prediger gesagt hat, falsch sind. Und dann sagte ich, ich würde mich lieber selbst als falsch erweisen, wenn ich versuche, jemanden zu retten, als jemanden zu behindern, der versucht, jemanden zu retten. Das ist richtig. Ich würde lieber jederzeit den Platz des Mannes einnehmen, als zu versuchen, zu kritisieren oder niederzureißen, was jemand anders aufgebaut hat, auch wenn sie einen Fehler gemacht oder etwas falsch gemacht haben. Wir müssen also aufpassen, wir beeinflussen andere mit dem, was wir tun. Als also dieser Mann von diesem Aussatz geschlagen wurde, als er sich in seinem Stolz erhob, war dies eine große Lektion für den jungen Propheten. Er fand heraus, wobei dies eine große Lektion für ihn war, dass Gott seinen Mann an den Ort beordert sieht. Der Mann kann sich nicht selbst befehligen, Gott befehligt seinen Mann. Gott macht dich, was du bist, sieht. Und Gott bestellt seinen Mann und er darf nicht versuchen, den Platz eines anderen einzunehmen. Und es war Jesaja eine Lehre, dass er seine Augen nicht auf Menschen richten darf, um sich ein Vorbild zu nehmen. Er muss seine Augen auf Gott richten. Nun, das sind wir. Jeder Mensch ist Fehlern unterworfen. Er ist Fehlern unterworfen, weil er ein Mensch ist. Er ist anfällig für Verstöße gegen die Gesetze Gottes. Und er ist vielen Dingen ausgesetzt, weil Satan ihn versucht, und er ist nur ein Mensch. Und wenn Gott jemals seine Hand heben würde, würde er fallen. So ist das. Und ich habe Menschen sagen hören, oh, Satan kann nicht. Ja, lass Gott einfach einmal seine Hand heben und schau, was passiert. Es ist ein, ich flehe ständig, Gott, schicke ihn nicht. Habe Erbarmen mit mir, halt ihn von mir fern, siehst du. Ich brauche Gottes Gnade und wir alle brauchen das. Nun, wir finden, dass Jesaja sich schwer auf den Arm des guten Königs gelehnt hatte, und nun war der Arm von ihm genommen worden und der König war tot und starb mit Aussatz in Schande. Nun, Jesaja, in dieser Zeit, als der König emporgehoben wurde, nun, dann sollte sein junger Sohn den Platz einnehmen und wir finden heraus, dass das Volk in einem schrecklichen, unmoralischen Zustand geraten war. Wenn es keinen wirklichen, gottesfürchtigen Führer gibt, dann beginnt das Volk in Unmoral zu geraten. Ich denke, das ist, was heute mit uns los ist in unserer Nation, in unseren Kirchen und Dingen. Wir brauchen göttliche Führer, jemanden, der als Vorbild vorangeht. Aber er ließ Jesaja hier wissen, dass er nicht auf Menschen schauen konnte. So eines Tages, als Jesaja umherging, muss er müde geworden sein, wissend, dass er eine große Verantwortung trug, ging er hinab in den Tempel, um zu beten, und das ist eine gute Sache, die wir alle tun sollten. Er ging hinunter zum Tempel, um zu beten. Und wir sehen, als er unten am Altar betete, fiel er als Prophet auf einmal in eine Vision. Und da sah er auf und erblickte Gott, den König, hoch oben, erhöht auf seinem Thron sitzend, und sein Gefolge füllte den Platz aus, seht ihr, dann sah er ein wirkliches Vorbild. Er sah einen, auf den er sein Vertrauen setzen konnte, der niemals mit Aussatz behaftet sein konnte, einen, der niemals versagen konnte. Mit anderen Worten, er sagte zu Jesaja, siehst du hast deine Hoffnung in einen Mann gesetzt, und es ist fehlgeschlagen. Schautest auf diesen Mann als Vorbild und er versagte. Nun, sieh hier herauf zu mir, ich bin der unfehlbare Gott. Und ich denke, das ist es, was wir heute tun sollten als seine Diener, sollten auf ihn schauen. Jesus ist unser Vorbild. und wir müssen auf ihn schauen, den Autor und Vollender unseres Glaubens. Nun erfahren wir in dieser Vision, dass er Gott hoch erhoben auf einem Thron sah. Dann bemerkte noch etwas anderes. Beachte, um ihn herum war und in dem Tempel, in dem er sich befand, waren diese himmlischen Seraphim. Wenn ihr dieses Wort überprüft, ich glaube, es kommt nur ein- oder zweimal in der Bibel vor. Und es heißt nicht Cherubime, aber es ist direkt neben den Cherubimen. Es ist so etwas wie ein engelhaftes Wesen und doch ist es kein Engel. Und es ist ein Engel, aber es ist eine besondere Gestalt. Was sie sind ein Verbrenner des Opfers in der Bibel. Und das Opfer bringt oder führt natürlich in die, macht einen Weg für den Sünder zur Heiligkeit. Und diese Seraphim, die das geforderte Opfer verbrannten, sie gingen, das war ihre Pflicht. Und hier waren sie, flogen durch den Tempel, während Jesaja in der Vision war, und der ganze Tempel wurde voll von Rauch. Und sie riefen einer zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Heilig, heilig, heilig. Oh, mit anderen Worten, es gibt etwas, das nicht fallen kann. Dort ist dein Vorbild, dort ist der König, auf den wir schauen sollen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Und wir finden heraus, dass dies sechsflügelige Kreaturen waren. Und jetzt werden wir untersuchen, warum sie sechs Flügel hatten. Sie hatten, wie wir sehen, zwei über dem Gesicht und zwei über den Füßen und sie flogen mit zwei Flügeln. Beachtet nun zunächst, dass diese Geschöpfe in der Gegenwart Gottes dienten und das war ihre Pflicht zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Und sie riefen Tag und Nacht in seine Gegenwart, während das Opfer dort liegt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Und ich möchte, dass ihr hier etwas bemerkt und nachdenkt. Diese Seraphim hatten zwei Flügel über ihren Gesichtern. Warum sollten sie sie über ihr Gesicht legen? Weil sie in der Gegenwart Gottes waren. Und denkt nur, wenn heilige Engel in seiner Gegenwart ihr Angesicht bedecken müssen, was ist dann mit uns? Sie haben die Flügel über ihren Gesichtern, um Ehrfurcht zum Ausdruck zu bringen. Aber heute finden wir, dass da keine Ehrfurcht ist. Man kann kaum noch Ehrfurcht finden. Sie haben keinen Respekt vor Gott. Sie stehen und singen, Gott segne Amerika, mit dem Fuß auf der Theke. Und es ist schrecklich, wie sie das tun. Und ich ging heute in ein Lokal, um nach einem belegten Brot zu fragen. Und die kleine Dame, ich will keine Bemerkung über sie machen, aber ich dachte, sie sei am Sterben. Sie sah aus, als hätte sie Krebs unter ihren Augen. Sie war überall blau. Sie lief auf mich zu, nur mit ein paar Kleidern bekleidet und fragte, was darf es sein? Ich sagte, würden Sie mir ein belegtes Brot und ein Glas Buttermilch bringen? Und sie sagte, Bourbon auf irgendetwas, irgendeine Art. Ich sagte, nein, meine Dame, Sie haben mich missverstanden. Ich sagte, Buttermilch. Und sie sagte, oh, sagte sie, wollen Sie nicht etwas zu trinken haben? Ich sagte, ich möchte Buttermilch. Und sie sagte, nun, ihr alle wollen Sie nicht, abends servieren wir dies und das. Ich sagte, ich bin ein Prediger. Sie sagte, nun, unsere katholischen Priester kommen hier rein und trinken. Ich sagte, ich bin kein katholischer Priester, meine Dame. Ich möchte ein Glas Buttermilch. Es schien, als ob es die Frau schockierte. Sie wusste nicht, was es war, seht. Und die Welt ist in eine solche Lage geraten. Nun, wenn ein Priester reinkommt und trinkt, hat die Gemeinde ein Recht zu trinken. Das ist euer Vorbild, seht ihr? Oje, in was für einer Verdorbenheit leben wir? Wir brauchen einen Hausputz von der Kanzel bis zu den, jawohl, das brauchen wir wirklich, wie verdorben die Welt ist. Und diese, keine Ehrfurcht, kein Respekt, die Menschen heute, sie respektieren Gott nicht. Sie haben keine Ehrfurcht. Sie nehmen seinen Namen missbräuchlich und erzählen schmutzige Witze und selbst Prediger tun das. Wenn du einen Witz hörst, dann ist das wohl in Ordnung, aber Prediger sollten meiner Meinung nach ein Vorbild sein, was Rechtschaffenheit und Heiligkeit betrifft. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass wir vielleicht nicht weiterkommen, als wir es tun. Wir kommen nicht mit der Aufrichtigkeit, die wir darin haben sollten. Wenn man weitermacht und weitergeht, verliert man dieses kleine Körnchen Aufrichtigkeit, wisst ihr? Und da ist etwas dran. Ihr müsst daran denken, dass Gott euch jede Stunde beobachtet. Er beobachtet dich, wenn du schläfst. Ich denke, der Grund, warum Menschen diese Dinge tun, ist, dass sie sich seiner Gegenwart nicht bewusst sind. Aber dennoch ist er dort, ob du denkst, er ist oder nicht. Er sieht jeden Blick, den du machst und jede Bewegung, die du machst. Er weiß alles darüber, aber das sollten wir erkennen. Als ich zum ersten Mal unter die Pfingstler kam, hatten wir ein kleines Lied, das sie sangen. Auf dem ganzen Weg zum wahren Wohnort der Seele gibt es ein Auge, das dich beobachtet. Bei jedem Schritt, den du nimmst, ist dieses große Auge wach. Dort ist ein Auge, das dich beobachtet. Erinnert ihr euch an das Lied? Nun, das ist wahr. Gottes Allgegenwart weiß, was du tust und sogar deine Gedanken. Einmal, als ich in einer Vision war, sprach ich mit einem Wesen, das neben mir stand, und er antwortete, er sagte, deine Gedanken sind lauter im Himmel als deine Stimme auf der Erde. Er weiß, was du gerade denkst. Du sagst vielleicht, du tust dies und du tust das, aber tief in deinem Herzen, wenn du anders denkst, machst du etwas Falsches. Du solltest einfach das sein, was du bist, seht das Herz. Der Mund sollte sprechen, was im Herzen ist, seht. Und so stellen wir fest, dass die Menschen die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen. Wisst ihr, sie sollten wie David sein, der Mann, der nach Gottes eigenem Herzen war. Er sagte, der Herr ist immer vor mir. Wo immer er hingeht, erinnert er sich daran, dass Gott immer vor ihm ist. Er ist zu meiner Rechten und ich werde nicht wanken, denn Gott ist zu seiner Rechten. Ehrfurcht. Wir sollten uns gegenseitig ehren, respektieren als Bruder, als Schwester und einander lieben mit unsterblicher Liebe. Du sagst nun, ich kann einfach nicht. Nun, bleib einfach ein bisschen länger hier, dann wirst du die Menschen auch mögen. Du wirst die lieben, die dich nicht lieben. Das ist wirklich ein gutes Zeichen von Christentum. Wenn du von Herzen die lieben kannst, die dich nicht lieben. Liebe die Unliebenswerten. Jesus sagte, wenn du einfach denen einen Gefallen tust, die dir einen Gefallen tun, nun, die Zöllner tun dasselbe. Aber seht, ihr müsst freundlich sein zu denen, die unfreundlich zu euch sind. Tut denen Gutes, die euch Böses antun würden. Denkt immer daran, behaltet das immer vor Augen, dass Gott auf euch achtet. Denkt daran, Gott war gut zu euch, als ihr böse zu ihm wart. Als ihr noch Sünde wart, starb Christus für euch. Nun finden wir heraus, dass diese Flügel über ihren Gesichtern waren, weil sie in der Gegenwart Gottes waren, ehrfürchtig. Und wenn ein heiliger Seraphim sein Gesicht hinter einer besonderen Bedeckung verbergen muss, derjenige, der keine Sünde kennt, nie gesündigt hat, aber dennoch in der Gegenwart des heiligen Gottes sein heiliges Gesicht verbergen muss, was wird dann ein Heuchler an diesem Tag tun? Was wird der Zurückgefallen an jenem Tag tun? Was wird der Gottlose an jenem Tag tun, wenn du kommst? Und du wirst dich ihm stellen müssen. Es gibt nur eine Sache, du sagst, aber er hat mir keine Flügel gemacht, um mein Gesicht zu bedecken. Aber er hat das Blut seines eigenen Sohnes vergossen, mit dem du dein Gesicht bedecken kannst. Das ist richtig. Das ist die einzige Bedeckung, die er für die Menschheit hat. Es ist das Blut von Jesus Christus. Zweitens waren ihre Füße mit Flügeln bedeckt, unter ihren Füßen. Nun, das repräsentiert Demut. Oh, das ist ein Wort, das heute für viele Menschen verloren gegangen ist. Demut in seiner Gegenwart. Uns in seiner Gegenwart demütigen. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist in den Raum kam und genau die Dinge tat, von denen die Bibel sagte, dass er sie tun würde, unterscheiden, und ich habe gesehen, wie Menschen aufstanden und hinausgingen. Ich habe Leute gesehen, die da saßen und redeten, lachten und sich darüber lustig machten, während es vor sich ging. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ein Prediger 28 Leute aus seiner Gemeinde mitbrachte, die dort saßen. Das war in Jonesboro, Arkansas. Und sie hatten einen epileptischen Jungen, er hatte Epilepsie. Und das ist ein Teufel. Es ist ein Teufel, genau das ist es. Sie wissen es nicht, die Ärzte wissen nicht, was es verursacht. Es ist ein Teufel. Und sie hatten eine Wäscheklammer mit einem Lappen umwickelt. Wenn er diese Anfälle hatte, warfen sie sie dem Jungen in den Mund, weil er so auf seiner Zunge kaute. Und sie brachten den Jungen herauf und er hatte diesen Anfall direkt auf dem Podium. Weil wenn sie sich auch nur ein bisschen aufregen, fallen sie hinein. Während wir uns also anschickten, für den Jungen zu beten, sagte ich, können alle ihre Häupter in Ehrfurcht beugen. Und ich betete für ihn und der Geist wollte den Jungen nicht verlassen. Und ich schaute mich um und sah eine kleine Gruppe an einem Ort sitzen. Ich sagte, würdet ihr euer Haupt beugen? Ich sagte, ihr müsst gehorchen. Ich sagte, das war der Auftrag, wenn du die Menschen dazu bekommen kannst, dir zu glauben, und dann sei aufrichtig, wenn du betest. Ich sagte, würdet ihr euer Haupt beugen? Der Bursche lachte mich einfach nur aus. Und so drehte ich mich um, aber es wollte den Jungen nicht verlassen. Und nun, das waren hunderte von Menschen, fünfmal so viele wie heute Abend hier sitzen, saßen dort, ja, viel mehr. Sie behaupteten, es seien 28.000 Menschen dort gewesen. Also dort war, sie waren alle. Und dann sagte ich, das würde ich nicht tun, mein Herr. Und er gehörte zu einer konfessionellen Gemeinde, die einfach nur über göttliche Heilung lachte, nicht glaubt, dass es so etwas gibt. Also schaute ich mich um. Der arme Junge, sein Rachen offen und seine Mutter weinend versucht, ihn zu halten. Und der Junge versucht zu schlucken und so weiter. Ich sagte, himmlischer Vater, lass diesen unschuldigen Jungen nicht für diese schuldige Gruppe leiden. Ich sagte, das war dein Wort und ich war ehrlich und habe es ihnen gesagt. Und so viele der Epileptiker sind hier in der Versammlung geheilt worden. Ich sagte, lass diesen unschuldigen Jungen nicht leiden müssen. Die Mutter und der Vater haben ihn hierher gebracht. Ich bete um Gnade. Dann drehte ich mich um und sagte, im Namen des Herrn Jesus, durch den Glauben, durch meinen Auftrag, den mir der allmächtige Gott gegeben hat, dieser Teufel kann diesen Jungen nicht festhalten, du bist frei. Sieh, wenn die Ungehorsamen ungehorsam sein werden, dann steht es dir frei, zu ihnen zu gehen, aber komm aus diesem Jungen heraus. Und ich sah, wie 28 Menschen zusammen mit ihrem Pastor in Epilepsie verfielen und sich auf dem Boden hin und her und hin und her wälzten. Und soweit ich weiß, haben sie es immer noch. Seht ihr, ihr dürft nicht respektlos sein. Ihr müsst euch selbst demütigen. Wie viele von euch haben in den Versammlungen ähnliche Dinge gesehen, die in meinen Versammlungen passiert sind? Einfach, warum? Seht ihr, sicherlich, ja. Mein Herr, einmal brachten sie einen Mann, um mich zu hypnotisieren. Ich denke, viele von euch erinnern sich daran. Sie nahmen ihn mit in die Armeelager und hypnotisierten die Soldaten, damit sie wie Hunde bellten. Und sie wollten sich einen Spaß mit mir machen. Ich war also in einem Auditorium und sie brachten diesen Mann. Und ich spürte, als die Gebetsreihe begann, dass dort irgendwo ein böser Geist war. Du kannst sie immer herauspicken und diesen Zweifel. Sie denken, sie tun es nicht, aber es ist anders. Ich konnte also erkennen, wo es war, aber ich konnte nicht genau sehen, wo der Mann war. Nach einer Weile fand ich es und ich sah, was es war. Ich sah diese Dunkelheit, die über ihm hing, und ich wollte es nicht sagen, aber ich drehte mich einfach zu ihm und sagte, Kind des Teufels, seht, warum hat der Teufel dir in den Sinn gegeben, das zu tun? Weil es getan hat, etwas sagt es in mir, sie werden dich hier heraustragen. Und er ist immer noch gelähmt, seht, ein Brief nach dem anderen kommt zu ihm. Ich sagte, das Einzige, was ich weiß, ist Buße tun. Seht, ich habe das nie getan. Das war deine Respektlosigkeit vor Gott. Sieh, nun tut ihr das nicht. Wir haben Zeiten erreicht, in denen die Leute denken, dass diese Heiligkeit vor Gott nur eine Art von Hohn ist oder eine Art von Leuten, die nichts wissen, eine Art von Sekte oder ein Clan oder so etwas. Aber lass mich dir versichern, Bruder. Es mag dort eine Menge Hohn geben. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nur ein Mann. Ich habe nichts zu urteilen. Ich bin einfach nur zum Predigen da. Aber es gibt einen echten Heiligen Geist, echte apostolische Kraft des Heiligen Geistes. Und in fremden Ländern erheben sich Hexendoktoren und dergleichen, die Teufel, um herauszufordern. Oh, wenn wir nur... Ich würde mein Thema hier unterbrechen, um euch von diesen Dingen zu erzählen. Und was? Der Heilige Geist, nicht ein einziges Mal habe ich ihn versagen sehen, es zu tun. Er wird es jedes Mal tun. Beachtet nun, dass sie aus Demut Flügel über ihre Füße legten. Wir beugen uns nicht gerne. Wir möchten denken, dass wir jemand sind. Ich erinnere mich, dass ich vor nicht allzu langer Zeit in einem kleinen Museum war, wo sie die Analyse eines Mannes mit einem Gewicht von 150 Pfund zeigten, was sein Körper in Chemikalien wert war. Ich glaube, es waren 84 Cent, ein Mann, der 150 Pfund wog, seine Chemikalien seines Körpers. Er hatte etwas Calcium und ein wenig Tünche, vielleicht so viel, dass man ein Hühnernest damit bestreuen konnte und so weiter. Das war einfach alles, was er in sich hatte mit einem Gewicht von 184 Pfund oder ich meine 84 Cent mit einem Gewicht von 150 Pfund. Dort standen zwei junge Männer, die sich das anschauten. Und ich stand direkt hinter ihnen, als einer von ihnen sagte, nun sagte John, wir sind wohl doch nicht so viel wert, oder? Und er sagte, ich denke, wir sind es nicht. Und ich sagte, nun Jungs, das ist wahr, seht, ihr seid nicht viel wert in Chemikalien, aber ihr habt eine Seele in euch, die ist 1 Million Welten wert. Seht, das ist richtig, seht. Aber dennoch wollen wir uns darum kümmern, wir sind stolz auf diese 84 Cent, wickeln sie in einen 500 Dollar teuren Pelzmantel und stecken unsere Nase in die Luft und denken, wir tun etwas. Das soll kein Scherz sein. Das ist kein Scherz, das soll euch nur sagen, wo wir stehen. Seht, wir haben nicht die Demut, wir wollen es nicht und die Leute wollen es nicht. Manchmal gehst du zu gut gekleideten Leuten in der Gemeinde, sie kommen rein und wenn du nicht richtig gekleidet bist, schauen sie dich an und reden, du weißt schon. Und das macht es, das sollten sie nicht tun und sich zum Christentum bekennen. Ich denke, es ist nur ein Bekenntnis und nicht ein Besitz. Denn ich glaube, dass eine echte Erfahrung mit Gott dazu führt, dass ein Smoking seine Arme um eine Arbeitshose legt und sagt, Bruder, ich glaube es wirklich, es ist wahr, ein Baumwollkleid mit einem Seidenkleid wird Schwester rufen. Ja, das stimmt. weil es ist nicht die Kleidung, es ist nicht die Person, es ist Christus, was auf der Innenseite ist, und wir sollten uns demütigen. Nun, wir finden heraus, dass diese Engel ihre Füße bedeckten oder diese Seraphim. Mose, als er in der Gegenwart Gottes war, beobachtet ihn bei dieser Feuersäule, die dort in dem brennenden Busch war, aus dem der Herr sprach. Und jeder weiß, diese Feuersäule war Christus, er war der Engel des Bundes. Mose verzichtete auf Ägypten, schätzte die Schmach Christi höher ein als die Schätze Ägyptens. Also es war der Engel des Bundes. Und als er in diesem brennenden Busch an der Seite von Mose erschien und die Stimme sagte, zieh deine Schuhe aus, deine Füße seht, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mose erniedrigte sich, indem er seine Schuhe auszog. Dieselbe Feuersäule erschien Paulus eines Tages auf der Straße nach Damaskus. Erinnert euch, Jesus, als er auf Erden war. Eines Tages sagten sie, es gäbe. In Johannes 6 tranken sie aus der Quelle und sie frohlockten. Und er sagte, ich bin das Wasser, das aus diesem Felsen kommt. Ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel kommt. Seht ihr, auf diese Weise. Sie konnten es nicht glauben. Sie sagten, aber hier, wir wissen, dass du einen Teufel hast und dass du verrückt bist. Das bedeutet irre. Weil du bist nicht über 50 Jahre alt und du sagst, du hast Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Ich bin. Nun, wir sehen, dass Jesus sagte, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Als diese Feuersäule Fleisch wurde, Gott von der Vaterschaft kommend, seine leere Stelle auf dem Tonband, Sohnschaft, und als er dieses Attribut kam, die drei Eigenschaften, Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Gott im Fleisch manifestiert wurde, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott, und er fuhr auf. Und Saulus von Tarsus auf seinem Weg hinunter nach Damaskus wurde er von einem Licht niedergestreckt, und als das geschah, schaute er auf. Und dieser Jude hätte nie etwas Herr genannt, wenn es nicht diese Feuersäule gewesen wäre. Er sah dieses Licht dort und er sagte, Herr, wer bist du? Er sagte, Saul, es ist schwer für dich, gegen die Stacheln auszuschlagen. Und er sagte, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Seht wieder die Feuersäule. Seht euch Saulus an, wie er sich im Schmutz demütigt. Seht ihr in der Gegenwart Gottes Demut. Er wurde von den Füßen gerissen, lag vielleicht auf dem Rücken, schaute nach oben. Und diese Feuersäule, die sich dort bewegte, sah er und wusste als Lehrer unter Gamaliel, dem großen Lehrer jener Zeit, wusste er, dass Gott sein Volk in Form einer Feuersäule geführt hatte. Und dieses Feuer, die Feuersäule, war Fleisch geworden und wohnte unter ihnen und war für ihre Sünden gekreuzigt worden. Und ich komme von Gott und gehe zurück zu Gott, und hier war er immer noch im Namen des Herrn Jesus. Und dann finden wir darin, später direkt bevor Johannes der Täufer, den größten aller Propheten, alle Propheten sprachen davon, dass er kommt. Johannes sagte, da ist er. Er führte ihn in die Welt ein. Und Johannes stand dort im Wasser, als er taufte, und sagte, es wird eine Zeit kommen, in der das tägliche Opfer aus dem Tempel weggenommen wird. Und es wird ein Mann sein, der ein Opfer ist. Und Johannes war sicher, dass er den Messias sehen würde. Seht, als Johannes berufen wurde, war sein Vater ein Priester. Normalerweise folgte ein Junge in jenen Tagen und auch jetzt noch im Nahen Osten dem Beruf seines Vaters. Und normalerweise hätte er Priester werden müssen. Aber Johannes ging nie in die Schule, denn Johannes wurde geboren von seiner Mutterschoß voll des Heiligen Geistes, als Elisabeth empfangen hat und das Kind in ihrem Schoß tot war. Als Maria von dem Engel Gabriel besucht wurde und er ihr sagte, dass ihre Cousine Elisabeth, die über die Zeit des Gebärens hinaus war, ebenfalls schwanger geworden war. Und Maria lief hinauf, um ihr zu begegnen. Sie hielt sich versteckt und war besorgt, denn das Baby hatte sich 6 Monate lang nicht bewegt. Und das ist nicht normal. Und sie sah Maria kommen, lief hinaus, traf sie, umarmte sie. Und sie sagte, beginnt zu reden. Und sie sagte, ich weiß, sie wird Mutter werden. Sie sagte, ja, und ich werde auch Mutter werden. Oh, ich nehme an, du und Josef seid verheiratet. Nein, nein, wir sind auch nicht verheiratet. Und du wirst Mutter sein? Ja. Der Heilige Geist überschattete mich und sagte, das heilige Ding, das von mir geboren werden würde, in mir, würde der Sohn Gottes sein, und ich solle seinen Namen Jesus nennen. Und sobald dieses Wort Jesus zum ersten Mal aus dem Mund eines Menschen gesprochen wurde, empfing ein Baby, das noch nie Leben in sich hatte, im Schoße seiner Mutter Leben und begann vor Freude zu hüpfen. Und wenn der Name Jesus Christus einem toten Baby Leben bringt, was sollte er dann an einer wiedergeborenen Gemeinde bewirken, die beansprucht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Seht, Was für eine Art von Junge sollte das nun sein? Er sollte den kommenden Messias ankündigen. Malachi 3 sagte, dass er das tun würde. Siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht. Wenn er nun zum Seminar hinuntergegangen wäre, hätten einige der Geistlichen doch gesagt, John, du sollst den Messias ankündigen. Du weißt doch, dass Onkel Joe hier oder Vater Jim oder einige von ihnen, du weißt, dass er alle Eigenschaften hat, um der Messias zu sein. Das ist der Johannes, seht, dort würde er von Menschen beeinflusst werden. Er ging in die Wüste und verbrachte seine Zeit mit Gott. Das ist das beste Seminar, das ich kenne. Denn seine Arbeit war zu wichtig, als dass ein Mann ihm etwas erzählen und ihn zu großen gesellschaftlichen Anlässen mitnehmen konnte. Seht, er hatte eine Aufgabe, er war für etwas bestimmt. Und Johannes wusste, als er hinausging und predigte, dass der Messias auf der Erde war. Einfach so sicher, wie die Weisen wussten, als sie von Babylon herabschauten und die drei Sterne in einer Reihe sahen, dass dies das Zeichen war, dass der Messias bereits auf Erden war. Deshalb riefen sie, wo ist er, der neugeborene König der Juden? Und die Gemeinde hatte die Antwort nicht. Sie haben sie auch heute nicht. Die Bibel ist es, die sie hat. Gottes Wort ist es, was es hat. Das stimmt. Wir finden heraus in allem, dass Johannes den Messias ankündigen musste, und er würde diesen Messias nur an einem Zeichen erkennen. So würde er den Messias erkennen. Das ist die einzige Art und Weise, wie Gott sich je bekannt macht, durch ein schriftgemäßes Zeichen. Und er beobachtete, er stand dort draußen, er sagte, sie sagten, bist du der Messias? Er sagte, nein, ich bin nicht einmal würdig, seine Schuhe zu berühren. Er sagte, aber es gibt einen, der unter euch steht. Oh mein, denkt nicht, dass ich aufgeregt bin. Ich weiß, wo ich stehe. Nein, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn ich darüber nachdenke, seht, da ist einer unter euch. Und ich sage das heute Abend, da ist einer unter euch, der große Heilige Geist, verheißen, in den letzten Tagen ausgegossen zu werden. Ich sehe sein Zeichen fortwährend und ich weiß, dass er der Messias ist, weil er immer noch das Messias-Zeichen tut. Dort stand er mitten unter ihnen. Er sagte, da ist einer unter euch. Ich bin nicht würdig, seine Schuhe zu berühren, seine Schuhbänder zu öffnen. Er ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Und eines Tages kam ein gewöhnlicher Mann aus ihrer Mitte hervor, trat heraus. Johannes schaute auf und er sagte, siehe, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und als er das tat, sagte er, ich kannte ihn, weil ihm ein Zeichen folgte. Und seht hier, da stehen sich zwei der größten Männer der Welt von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Johannes, ich erinnere mich an Dr. Roy Davis, der mich in der Baptisten-Missionsgemeinde eingesetzt hat. Er sagte, weißt du, was dort passiert ist, Billy? Ich sagte, was ist passiert? Als Johannes sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und warum kommst du zu mir? Beobachtet die Demut von Johannes. Er sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, warum kommst du zu mir? Dort standen der Messias und sein Prophet, die Schlüsselfiguren des Tages, die Hauptpersonen der Bibel, und einer schaute den anderen an. Johannes sagte in Demut, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, warum kommst du zu mir? Jesus sagte, lass es geschehen, denn so ist es uns beschieden, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und es heißt, Johannes ließ ihn gewähren. Ich erinnere mich an Dr. Davis, vielleicht sitzt er gerade hier. Dr. Davis, ich will dir das nicht vorwerfen, aber er sagte, Johannes, zuerst hat Jesus Johannes getauft, weil Johannes nicht getauft worden war. Und dann sagte er, dann hat Johannes Jesus getauft. Das ist mir nie richtig aufgegangen. So sah ich eines Tages, als der Heilige Geist nahe war, in einer Vision, was es war. Da waren Johannes und Jesus, die sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden. Der Prophet, zu dem das Wort kam. Und das Wort war zu den Propheten gekommen. Amen. Und er sagte, lass es so geschehen, es ist richtig. Er sagte, aber so ist es uns beschieden, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Prophet wusste, dass dies das Lamm war und das Lamm muss gewaschen werden, bevor es vorgeführt wird. Amen. Also tat er es. Seht ihr das? Der Prophet, der das Wort war, und es war zu ihm gekommen. Eine Botschaft in Zungen und die Auslegung werden der Zuhörerschaft gegeben. Amen. Johannes der Prophet, das Wort kommt zu seinem Propheten. Und das Wort kommt genau zum Propheten, es gebührt, es heißt obliegt, was bedeutet, es gebührt uns, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Oh, wie könnte ich den Text jetzt kurz verlassen, wie es uns zusteht, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Stunde ist hier für etwas, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Wir wissen, was zu tun ist. Seht, wir sollten es tun, ja, von ganzem Herzen glauben. Beachtet, dann sehen wir, dass Johannes sich in der Gegenwart Gottes demütigte. Es geht darum, Leute, meine Brüder, Schwestern und Freunde, dass ihr euch eurer Geringfügigkeit bewusst seid. Seht, seid euch nicht bewusst, wie groß ihr seid, seid euch bewusst, wie klein ihr seid. Ihr seid klein. Wir sind alle so. Gott kann ohne uns auskommen, aber wir können nicht ohne ihn auskommen. Seht? Seht, wir können nicht ohne ihn auskommen, aber er kann ohne uns auskommen. Gott versucht nur eine Person zu finden, die er in seine Hände bekommen kann. Er hat schon immer versucht, das zu tun. Beachtet die ganze Bibel hindurch, wenn er einen Jesaja oder einen Jeremia fand, dann fand er Simson eines Tages. Aber Simson gab Gott seine Kraft, sein Herz aber gab er Delila. Seht, du musst Gott alles geben, deine Ehrfurcht, deinen Respekt, dein alles, was du bist. Sei einfach nichts, sieh einfach, wie klein du bist. Das ist es, was Gott möchte, dass wir tun. Das ist echte Demut. So sind diese Seraphim in seiner Gegenwart, seht ihr, mit ihrem Gesicht in Ehrfürchtigkeit bedeckt, ihre Füße in Demut. Nun, drittens, sie konnten fliegen. Sie hatten zwei Flügel, die sie in Aktion versetzten. Gott zeigt seinen Propheten hier, welche Art Diener er vorbereitet hat, ehrfürchtig, demütig und in Aktion. Seht, das ist ein echter Diener Gottes, die auf ihn schauen. Er schaut auf Hiskia, der sich erhob und durch Stolz fiel. Aber ein Diener, seine Diener vor ihm, er ist ehrfürchtig, demütig und in Aktion. Seine Diener, so sollten sie gekleidet sein, gekleidet in Ehrfurcht, Demut und ständig mit den Angelegenheiten des Vaters beschäftigt. Ja, mein Herr. Ehrfürchtig, demütig, in Aktion. Einfach wie die kleine Frau am Brunnen, von der wir neulich gesprochen haben. Nun, sie war ein kleiner, vorherbestimmter Same, der in ihrem Herzen lag, aber sobald das Licht dort aufblitzte und sie sah, dass es der Messias war, dauerte es nicht lange, bis sie in Aktion trat. Sie vergaß sogar den Wassertopf, den sie in der Hand hatte, so schnell ging sie in Aktion. Sie musste es den Menschen sagen, sie musste es noch jemand anderem sagen, denn sie war sich sicher, dass sie den Messias gefunden hatte. Sie ging in die Stadt und schnell trat sie in Aktion, erzählte es den Leuten. Es war Petrus, als er die ganze Nacht gefischt hatte und an diesem Morgen am Ufer saß, als Jesus sein Boot geliehen hatte und ein wenig vom Ufer weggefahren war und zu den Leuten predigte. Und dann sagte er zu Simon, fahr hinaus in die Tiefe und lass hinab, um zu fischen. Lass hinunter. Nun, Simon sagte, ich bin ein Fischer. Ich weiß, wann der Mond und die Zeichen richtig stehen. Ich weiß, wann die Fische ziehen. Ich bin an diesem See hier geboren. Ich habe die ganze Nacht gefischt und nicht einmal einen kleinen Fisch gefangen. Ich habe nichts gefangen. Er sagte, dort gibt es keinen Fisch. Aber auf dein Wort hin, da ist es, werde ich das Netz herunterlassen. Oh, du könntest, wir können diese Dinge nicht erklären. Gott lässt sich nicht ergründen. Du musst es glauben, siehst du. Man kennt Gott nicht durch Wissen, nicht durch Bildung. Er wird durch den Glauben erkannt und nur durch den Glauben. Auf dein Wort hin, ich weiß, dass da kein Fisch ist. Aber dein Wort, wenn du sagst, lass ihn unter, dort ist Fisch. Glaube wird den Fisch dorthin bringen, das ist alles. Ich lasse das Netz herunter, wenn hier Menschen sitzen, die krank sind und Hilfe von Gott brauchen. Wenn du sagst, ich bin durch alle Gebetsreihen gegangen, ich habe alles getan, aber auf dein Wort hin werde ich das Netz herunterlassen. Ich komme gerade jetzt und ich werde es empfangen. Ich glaube, ich bin in seiner Gegenwart. Und ich bin und erkenne das mit Demut und Aufrichtigkeit und Ehrfurcht. Lass das Netz herunter, nimm es in Besitz. Gott hat es so gesagt und das macht es so. Und wir finden heraus, sobald er, der ein Fischer war und wusste, was es heißt, eine gute Schiffsladung Fische zu fangen. Und er war ein armer Mann, aber schnell ging er in Aktion, als Jesus sagte, von nun an wirst du Menschen fangen. Er brauchte nicht lange dafür. Er demütigte sich, fiel vor Christus nieder und sagte, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagte, ich kann einfach nicht in deiner Gegenwart bleiben. Dasselbe, was Jesaja tat. Er sagte, ich bin ein Mann mit sündigen Lippen und ich wohne unter sündigen Menschen. Oh, in was für einem Zustand befand er sich. Petrus sagte das Gleiche und er demütigte sich, warf sich auf sein Gesicht und bat den Herrn, von ihm zu weichen. Er sagte, fürchte dich nicht, Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen, und er trat sogleich in Aktion. Einmal war dort ein Blinder, den Jesus heilte. Es dauerte nicht lange, bis er in Aktion trat. Er fing an zu handeln und verbreitete seinen Ruhm überall. Jemand kam herbei und sagte, wieso, wer hat dich geheilt? Der Priester tat das. Er sagte ihm, wer ihn geheilt hatte. Zuerst fragten sie den Vater und die Mutter, und die Mutter sagte, nun, sie hatten Angst, weil wenn sich jemand zu Jesus bekannte, warum, dann würden sie ihn aus der Synagoge ausschließen. Und sie schoben es wieder auf ihren armen Sohn. Sie sagten, er ist alt genug. Fragt ihn. Und er sagte, ein Jesus von Nazareth hat mich geheilt. Er sagte, na, gib Gott die Ehre. Er sagte, wir wissen nichts von diesem Jesus von Nazareth. Er sagte, er ist ein Sünder. Gib ihm keine Ehre, gib sie ganz Gott. Und wir wissen nicht, wo er hergekommen ist. Nun, dieser blinde Mann hatte eine sehr gute Frage für sie. Und er sagte, es ist schon sehr merkwürdig, dass ihr alle heute die geistlichen Führer seid und dieser Mann hat meine blinden Augen geöffnet und ich wurde blind geboren und doch wisst ihr nicht, woher er kommt. Seht, das ist schon eine seltsame Sache. Könnte ich dasselbe sagen? Der wahre Gott, der versprochen hat, an diesem letzten Tag auf seine Gemeinde zu kommen, und sie haben die Antwort nicht. Derjenige, der es empfängt, hat die Antwort bekommen. Er sagte, ob er ein Sünder ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber eines weiß ich, wo ich einmal blind war, kann ich jetzt sehen. Einmal war ich ein Sünder, nun bin ich gerettet durch die Gnade Gottes. Ich weiß, dass etwas mit mir geschehen ist. Dort ist etwas geschehen. Du kannst es heilige Rolle nennen oder wie auch immer du es nennen willst, aber es hat mich gerettet vor 30 und etwas Jahren. Und es wird immer besser, also genieße ich es. Jemand sagte, du bist verrückt geworden. Ich sagte, nun, dann lass mich alleine. Mir geht es so besser als auf die andere Weise. Also lass mich einfach so bleiben, wie ich bin. Ich fühle mich so besser und es geht mir besser. Ich kann mehr tun. Ja, mein Herr. Er ging sofort in Aktion. Ja, mein Herr. Er verbreitete seinen Ruhm überall. Die Leute zu Pfingsten, sobald sie sahen, dass Gott sein Versprechen hielt. Jesus sagte, siehe, ich sende die Verheißung, die Schriftstelle, die Verheißung meines Vaters auf euch. Aber verweilt, das heißt warten, wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Nicht die erste Gebetsreihe oder beim ersten Durchgang oder bleibt einfach dort, bis es passiert, seht. Bis, nicht einen Tag, zwei Tage oder 10 Jahre, einfach bis es geschieht. Bleibt bis. Und als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, fingen sie sehr schnell an zu handeln, raus auf die Straßen und schrien und tanzten und benahmen sich wie betrunkene Leute und sprachen in anderen Zungen und was für ein Aufruhr. Sie waren sofort in Aktion. Sobald sie sich gedemütigt hatten, gingen hinein, schlossen die Tür und warteten auf das Wort Gottes. Oh, was wir gesehen haben, Freunde, ich weiß, es wird spät und ich möchte euch nicht länger aufhalten. Aber schaut, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, sollte jeden von uns in Aktion versetzen. Es sollte uns zum Handeln bringen. Wie? Erstens uns ehrfürchtig und demütig machen und in Aktion zu treten. Und Liebe in unseren Herzen brennend, unser Bestes versuchend, eine verlorene Welt sehend. Und die Zeichen sehend, die Gott, sogar bis hin zu dem allerletzten, soweit ich weiß, dass die Gemeinde empfangen wird, bevor das Feuer vom Himmel fällt. Dieselbe Feuersäule, die da hinten in der Wüste gesehen wurde, dieselbe, die den heiligen Paulus niederschlug, es ist dieselbe, die sich fotografieren ließ und hier genau dasselbe tut, wie sie dort tat, derselbe Messias. Wenn du das Leben einer Kürbisrebe in eine Wassermelonenrebe legst, würde sie Kürbisse tragen. Wenn du das Leben einer Weinrebe in einen Birnbaum legst, würde er Trauben tragen, weil es das Leben ist, das in ihm ist. Und wenn das, was wir sehen und wissen, tausend auf der ganzen Welt wissen es, die Wissenschaft hat es bezeugt, überall wurden die Bilder aufgenommen. Es ist gerade jetzt hier. Das ist so wahr, so wahr. Es ist gerade jetzt hier. Und wenn es nicht dieselbe Art von Leben trägt, die es tat, als es in der Person Christus Jesus war, wenn es nicht dasselbe in seiner Gemeinde tut, dann ist es falsch. Aber wenn es dasselbe Leben trägt, dann muss es dieselbe Feuersäule sein, die Israel geführt hat. Sie führt uns in das verheißene Land. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, die Verheißung, die er uns gab, und sie führt uns dorthin. und wir sehen es vollständig bestätigt, Gottes Wort manifestiert gemacht. Der Lahme geht, der Taube hört, der Blinde sieht, der Tote wird auferweckt. Die Gedanken des Herzens können nicht verborgen bleiben. Es wird direkt herausgerufen, dieselben Werke, die er tat. Was ist es, ein Mensch? Es ist der Messias. Es ist der Messias, Gott, der Heilige Geist, ein und derselbe. Das müsste doch eigentlich die Pfingstgemeinde, anstatt zu versuchen, es zu kritisieren, sollte in Aktion sein, überall mit Demut und Liebe und versuchen, es einem verlorenen und sterbenden Volk zu zeigen. Wir sollten es respektieren. Wir sollten ihn lieben, uns demütigen, uns ehrfürchtig machen und in Aktion sein, wie diese Seraphim es waren, mit Ehrfurcht und Demut. Eindeutig bestätigt uns in den letzten Tagen verheißen und hier ist es. Wir sehen es. Jesus sagte es so, sagte, es würde geschehen. Hier ist es gerade, bevor es verbrannt werden wird. Dieses Zeichen seines Kommens beweist, dass das Kommen jetzt unmittelbar bevorsteht. Es kann zu jeder Zeit kommen. Ich sehe nichts, was die Entrückung der Gemeinde in diesem Moment verhindert. Nun, das Kennzeichen, das Mahlzeichen des Tieres ist auf der anderen Seite. Seht, der Abfall kommt dann als die Kirche herein. Nun warte dich, vielleicht mag ich etwas gesagt haben, so sehe ich es, seht. Und seht, Wort für Wort ist bereits erfüllt. Es sollte uns in Aktion versetzen, das ist genau richtig. Wir sollten jede verlorene Seele zum Reich Gottes bringen, die wir können. Denn eines Tages wirst du sie herbringen und es wird nichts nützen. Die Tür wird geschlossen sein, es wird keine mehr geben. Oh, sie mögen geistig aufgewühlt und aufgeregt sein und schreien und auf- und abspringen und dies behaupten, wisst ihr. Aber als die schlafende Jungfrau kam, um Öl zu kaufen, hat sie es nie bekommen. Und habt ihr je eine Zeit gesehen, in der es in der ganzen Geschichte dieser letzten Tage eine Zeit gab, in der die Presbyterianer, Lutheraner und alle anderen versucht haben, zur Pfingstbotschaft zu kommen? Was hat Jesus gesagt? Während sie kamen, um zu kaufen, war es eine Zeit, dass die Braut hineinging. Die kluge Jungfrau ging hinein. Sie bekamen das Öl nicht. Sie bekamen es nicht. Das ist alles. Das ist gemäß der Schrift. Und ihr seht diese Zeichen und diese anderen Dinge, alles ist genau richtig geordnet für sein Kommen. In der siebten Wache kam er herein. Einige schliefen in der ersten Wache ein, in der zweiten, dritten, vierten, fünften. Und in der siebten Wache kam ein Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Das siebte Gemeindezeitalter, das ist die Wache, das Zeitalter, das es sah. Und das ist das Zeitalter der Gemeinde von Laodicea am Ende davon. Amen. O, es ist, warum wacht ihr nicht auf, ihr Heiligen des Herrn? Warum schlummert ihr, wenn das Ende nahe ist? Aber denkt daran, die Gemeinde im laodizeanischen Zeitalter muss lauwarm werden. Er sagte, weil ihr sagt, dass ihr reich seid und ihr habt an Gütern zugenommen. Und sagt, ihr wisst nicht, dass ihr nackt, blind, arm und elend seid und wisst es nicht. Er sagte, ich werde euch aus meinem Munde ausspeien. Und hier sind wir am Ende aller Dinge, am Ende der Geschichte, am Ende der Zivilisation. Du kannst es sehen, schau raus auf die Straße. Ich sprach mit dem Taxifahrer, der mich herbrachte. Er sagte, nun, ich weiß nur, wenn ich hier einen Mann sehe, der sich normal verhält, dann weiß ich, dass er ein Fremder ist. Seht, nun, das hat einer eurer Taxifahrer gesagt. Er sagt es so. Es ist nicht einfach nur hier, sondern es ist überall. Das Ende von allem, wie grausam die Menschen und alle Arten von bösen Dingen, die sie tun. Die Welt ist pervertiert. Schaut auf die Straßen. Schaut es einfach an. Oh mein, überall. Nicht nur in Amerika, überall. Warum? Es ist ein modernes Sodom. Es ist nichts übrig geblieben, außer verbrannt zu werden. Und das ist alles. Es wird weggeräumt werden. Gott wird es tun. Seine Gesetze verlangen es. Es muss auf diese Weise getan werden. Wenn ein Halm sein Leben ausgelebt hat, muss er vernichtet werden. Wenn eine Blume ihr Leben ausgelebt hat, muss sie sterben. Und die Zivilisation hat ihre Zeit ausgelebt. Das Gemeindezeitalter hat es ausgelebt. Die Denominationen haben es ausgelebt. Dies ist eine Vereinigungszeit. Es gibt die Vereinten Nationen, vereinigte Kirchen und vereinte Anstrengungen. Wofür ist es ein Zeichen? Christus und seine Braut vereinigen sich. Das ist es, was es ist. Es sind alles Schatten und Typen. Alles möchte vereinigt werden. Sicher ist es ein Zeichen. Christus ist im Begriff, sich mit seiner Braut zu vereinigen, ein Hochzeitsmahl, das im Himmel stattfindet, so sollte es die Gemeinde in Aktion versetzen, wenn wir seine Zeichen nahe sehen. Oh mein! All diese Dinge sind Zeichen für uns, überall. Oh, wir sollten in Aktion sein. Wir, wie der Prophet von früher, Jesaja, wir sehen, wozu selbst überhebliche Menschen kommen. Wir sehen, was diese Organisationen, die aufstehen und sagen, nun, weil du nicht zu uns gehörst, bist du gar nicht dabei. Wir sehen, was mit ihnen geschieht. Was verlieren sie? Genauso, wie sie mit sündigem Aussatz, mit Unglauben geschlagen sind, verlieren sie ihren Halt am Worte Gottes. Einige dieser Menschen versuchen es, sie tauschen, verlieren ihren Halt am Wort und tauschen es gegen Glaubensbekenntnisse ein. Was bekommen sie selbst dafür? Ein Durcheinander von Aussatz. Das ist richtig. Wie Ussia früher, der versuchte, den Platz des gesalbten Amtes einzunehmen und hatte nichts weiter als einen Doktortitel oder so. Gott hält nicht Ausschau nach Doktortiteln. Er sucht nach demütigen Herzen jemanden, der ihm glaubt. Aber wir haben Männer genommen und sie zu Bischöfen und allem anderen erzogen, zu Kardinälen und so weiter, und sie mit einer Erziehung der Fleischlichkeit dazu erzogen, ein göttliches Amt zu bekleiden. Wir brauchen die Taufe des Heiligen Geistes, um dieses Amt zu übernehmen. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er ist derjenige, der sich unter uns bekannt macht, das Zeichen der Stunde in den letzten Tagen. Aber wir, wie Hiskia, überhoben, sie denken einfach nur, dass sie ihre Plätze einnehmen können. Schaut, was die Auswirkungen der Vision mit dem Propheten gemacht haben. Nun, er war ein Prophet, er war ein Gefäß für das Wort des Herrn, zu dem es kommen konnte. Er war auserwählt, er war als Prophet geboren. Abschließend gab er sein Leben zersägt mit einer Säge. Aber wir finden heraus, dass dieser große Prophet, als er diese Vision vom Himmel sah und die Ordnung sah, wie Gott seinen Mann vorbereitete, nun es veranlasste, den Propheten zu bekennen, dass er ein Sünder war. Und wir wollen so groß sein und eine Art großen umgedrehten Kragen tragen, eine bestimmte Art Kleidung, wisst ihr, die uns so heilig und ehrwürdig aussehen lässt. Bei uns gibt es keine Heiligkeit. Wir können nicht heilig sein. Heiligkeit ist von Gott, seht, gewiss. Es ist keine heilige Gemeinde, kein heiliger Berg, es ist ein heiliger Gott. Das ist richtig. Nicht heilige Menschen, ein heiliger Gott. Es ist Gott in den Menschen. Petrus bezog sich auf den Berg der Verklärung, den heiligen Berg. Es bedeutete, dass der heilige Gott auf dem Berg war. Schaut es euch jetzt an, seht. Aber es war ein heiliger Gott dort, die Gegenwart Gottes, das machte ihn heilig. Es ist die Gegenwart Gottes in unserer Mitte, die jetzt Heiligkeit bringt. Nicht meine Heiligkeit, nicht deine, sondern seine Heiligkeit. Seine Gegenwart ist es, die die Heiligkeit bringt. Wir sollten uns demütigen, uns in Ehrfurcht, Demut hüllen und sagen, Herr Jesus, nimm mich in dein Reich auf. Seine Heiligkeit, nicht unsere. Heiliger Geist, der Prophet gestand, veranlasste ihn zu sagen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ein Prophet. Gott, wir brauchen wieder eine Vision wie diese. Als er dort oben sah, diese reinigende Kraft Gottes sah, nun beobachtet, wie es Gott tat. Er schickte einen der Seraphim und nahm die Zangen, nahm eine heiße Kohle vom Altar und legte sie in seine Hände und kam, legte Jesajas Haupt zurück und berührte seine Lippen und sagte, deine Schuld ist gegangen. Da lernte Jesaja eine weitere Lektion, vielleicht füge ich das hier ein. Es ist vielleicht nicht sehr passend, aber ich glaube doch. Habt ihr bemerkt, Gott reinigt seine Propheten durch Feuer, nicht durch Theologie oder ein bestimmtes Buch, seht? Er reinigt sein Volk durch Feuer, Heiligen Geist und Feuer, nicht durch eine Erklärung von Glaubensbekenntnissen oder Bücher oder etwas, das man lernen muss, einen Haufen Gebete und so weiter. Er reinigt sie durch Feuer vom Altar. So setzte er ihn in Ordnung, ja, mein Herr. So hat er seine Propheten am Anfang gereinigt, als 120 in einem Obersaal waren. Der Heilige Geist fiel und Zungen von Feuer setzten sich auf sie. Sie waren gereinigt und bereit für den Dienst. Das ist es, wie Gott reinigt. Nicht durch Lernen, indem man einen Abschluss als Magister der Kunst oder einen Doktortitel erwirbt, sondern indem man das heilige Feuer vom Himmel bekommt. Das nimmt das Lügen von deinen Lippen und nimmt die Fleischlichkeit aus dir heraus, verbrennt das Zeug, die Schlacke der Welt und bringt seine Gegenwart dort hinein und lebt durch diese Person. Heiliges Feuer ist es, womit Gott seine Gemeinde reinigt. Jesaja lernte das. Wir sollten es lernen, dass Gott nicht durch Wissen reinigt, er reinigt durch Feuer. Du siehst, wie er ist, ein Prophet, der in Ordnung gebracht wurde. Nun, er reinigte seine Lippen, nahm seine Schuld weg. Dann, nachdem er bekannt, sich gedemütigt hatte, sagte er, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, als er die Gegenwart Gottes sah. Folgt ihr mir? Was wissen wir in diesem Augenblick? Wir sind in der Gegenwart Gottes. Das ist richtig. Wir sitzen gerade jetzt. Wir können es nicht begreifen, aber wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes, sehen Gott. Glaubt ihr, dass er hier ist? Sicherlich, er ist hier. Wir, da kommt eine leere Stelle auf dem Tonband. Ich bin euer Bruder, aber er sagte, die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun. Ist es das, was er gesagt hat, in Ordnung? Wenn er hier ist, ist sein Geist hier. Das ist es, was ihn ausmacht. Dann, wenn wir uns selbst ausliefern und unsere eigenen Gedanken loswerden können, so wie dieses keine Gedanken hat, dann kann eine andere Stimme durch es sprechen. Das ist der Weg. Wenn wir uns selbst entleeren können, dort liegt das Geheimnis, werde dich selbst los. Dann bekommt Gott, werde dein eigenes Denken los, werde deine eigenen Wege los und dann lass Gott handeln. Ob er Jesus Christus ist, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, glaubst du es? Du glaubst ihm gerade jetzt und schau, ob es so ist. Ich habe diesen kleinen Kerl beobachtet, der hier sitzt direkt vor mir. Du hast keine Gebetskarte. Du, wenn Gott mir sagen wird, warum du dort sitzt, wirst du es glauben. Es ist ein geistliches Problem. Du bist völlig durcheinander und du weißt nicht, was du tun sollst. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. In Ordnung, es ist alles vorbei. Nimm das Wort, was ich gesagt habe, und es ist alles vorbei. Glaubst du das? Die farbige Dame, die da hinten sitzt und zu ihm hinüberschaut, hat ein Herzleiden. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Ja, sicher. Glaubst du? In Ordnung, du kannst deine Heilung haben. Glaubst du, dass er derselbe gestern und dieser Mann, dieser weiße Mann mit der erhobenen Hand, glaubst du, dass ich Gottes Prophet bin, sein Diener? Ich kenne dich nicht, du bist ein Fremder für mich. Hast du eine Gebetskarte oder irgendetwas? Du bist einfach nur ein Mann, der hier sitzt. In Ordnung. Mein Herr, du hast einen Tumor in deinem Hals. Das ist richtig. Ist das richtig? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Glaubst du mir mit deinem ganzen Herzen? Du hast noch etwas, du hast eine Last auf deinem Herzen. Es geht um ein kleines Mädchen, dein Enkelkind. Sie hat eine schlimme Hand. Ja, das stimmt. Ist das wahr? Es gibt eine gute Verbindung. Eine Minute, du bist nicht von hier. Du kommst aus Connecticut und dein Name ist Wilson. Dein Vorname ist Art. Art Wilson, das ist genau richtig. Ist das wahr? Glaubst du es? Genau. Hier hinten sitzt eine Dame, eine farbige Dame. Sie sieht aus, als hätte sie so etwas wie einen gelben Mantel an. Ja, gelb-grün. Sie betet. Hast du eine Gebetskarte? Du hast keine Gebetskarte. Du hast keine. Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Ich bin ein völlig Fremder. Wir sind zwei Rassen von Menschen, aber du betest. Das bist du, ja. Glaubst du, dass Gott mir dein Problem sagen kann? Du hast einen Tumor bekommen. Das ist richtig. Du hast auch etwas auf dem Herzen. Du betest. Es ist eine Freundin, die ein Nierenleiden bekommen hat. Wenn das richtig ist, hebe deine Hand. In Ordnung. Jetzt kannst du dein Anliegen haben. Ich fordere euren Glauben heraus. Was ist es? Als der Prophet sah, dass er in der Gegenwart Gottes war, demütigte er sich selbst. Schaut, erst demütigte er sich, dann reinigte ihn das Feuer. Und nachdem das Feuer ihn gereinigt hatte, dann war es ein gereinigter Jesaja. Als er die Stimme Gottes hörte, die sagte, wer wird für mich gehen? Er ging zur Tat über, hier bin ich, sende mich, oh mein. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann, als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen, da antwortete er, Meister, hier bin ich, sende mich. Amen. Das war der Ruf des reinen Jesaja, nachdem der Heilige Geist ihn gereinigt hatte. Er brauchte keine Seminarerfahrungen, er brauchte keine Bucherfahrungen, er war durch das Feuer Gottes gereinigt und zum Handeln gerufen worden. Was war es? Als er Gott in Aktion sah, ging er in Aktion. Wir sehen Gott in Aktion. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde in Aktion tritt und Beispiele dessen ist, was Gott ist. Glaubt ihr das? Wie viele möchten jetzt alle ihre Fehler und alles bekennen und sagen, Gott, reinige mich. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hat, lass uns aufstehen. Ich werde hier aufhören, es ist schon spät. Glaubt jetzt von ganzem Herzen. Ich möchte, dass ihr eure Häupter beugt. Erinnert euch, nachdem ihr Gott gesehen hat, dort ist es wieder. Amen. Jetzt kann alles passieren, alles kann geschehen, als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann, als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen? Da antwortete er, hier bin ich, sende mich. Sprich, mein Herr, hebt jetzt eure Hände. Oh, sprich, mein Herr, sprich und ich werde schnell sein, dir zu antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich und ich werde antworten, Herr, sende mich. Oh, Millionen sterben jetzt in Sünde und Schande. Schaut auf eure Straßen. Oh, hört ihren traurigen und bitteren Schrei. Oh, eile, Bruder, eile zu ihrer Rettung. Antworte schnell, Meister, hier bin ich. Sprich, mein Herr, mein es jetzt wirklich. Sprich, mein Herr, sprich und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten, Herr, sende mich. Lass uns die Hände über unser Herz legen, während wir summen. Mach dein Bekenntnis, sage, Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ich bin eine Frau mit unreinen Lippen. Lass uns ein echtes Bekenntnis haben, dann werden wir eine echte Erweckung haben. Zuerst musst du gereinigt werden. Schaut, der Prophet musste zuerst gereinigt werden. Das Feuer berührte ihn, dann war er in Aktion. Herr, gib mir einen Eifer in meinem Herzen. Lege etwas in mich, das ich nicht bekommen habe, Herr. Lege deine Liebe und dein Feuer in mich, dann sende mich. Mach jetzt dein Bekenntnis, glaube Gott von ganzem Herzen. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. O, sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde antworten, Herr, sende mich. Bruder Branham beginnt zu summen. Ihn so rein machen, wie er rein sein kann. Als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen, da antwortete er, Meister, hier, sende mich. Sprich. Nun, lass Gott jetzt zu deinem Herzen sprechen, wirklich demütig, lieblich, ehrfürchtig in seiner Gegenwart. Jeder Sünder, jeder Heilige, das ist für uns alle. Es ist für mich, es ist für alle. Hier ist seine Gegenwart. Er ist hier, was er sagte, dass er tun würde. Das Zeichen, von dem er sagte, dass wir es bekommen würden, hier ist er. Während die Musik sanft spielt, lass uns einfach unsere Fehler bekennen. Ich bin sowieso gar nichts, Herr. Sprich zu meinem Herzen, reinige mich zuerst, Herr. Sende den Heiligen Geist und reinige mich. Ich weiß, dass ich in deiner Gegenwart bin. Ich sehe dich, wie Jesaja dich sah, in Bewegung. Der Ort ist jetzt nicht mehr voller Rauch, sondern voller Licht, voller Herrlichkeit. O Herr, Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, da dies in unseren Gedanken ist, sehen wir, was mit hochmütigen Menschen geschieht. Sie waren alle Beispiele für uns. Wir sehen, was Demut und Gebet für die Geretteten bedeutet. Himmlischer Vater, ich bete jetzt einfach für diese Zuhörerschaft und für mich selber. Herr, nimm von mir alles, was nicht ist wie du. Ich möchte, dass du in mir lebst, Herr. Ich möchte deinen Geist mit den Vorrangstellungen. Ich möchte, dass du so vollständig in mir lebst, dass ich nicht mehr ich selbst bin, dass ich einfach in dir wandle und rede und lebe. Gewähre es, Herr. Hier bin ich, reinige mich, Herr, reinige diese Gemeinde, reinige uns alle gemeinsam. Nimm Krankheit, nimm Sünde, nimm Unglauben, nimm Zweifel, nimm es alles heraus. Lass den Heiligen Geist jetzt mit einer Feuerkohle vom Altar kommen, einem neuen Funken von Pfingsten und jedes Herz hier drin reinigen. Nimm uns, Herr, wir sind dein, wir glauben dir. Gewähre es, Vater, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten, Herr, sende mich. Alle, die wollen und werden und ihr Leben Christus jetzt neu geweiht haben und sich in seiner Gegenwart weihen wollen, wenn ich anfangen würde, das zu benennen, was ich gesehen habe, würde ich glaube, es würde jeden hier drinnen in diesem Moment erfassen. Ich kenne euch. Ihr wisst, ich würde nicht hier stehen und das als ein Diener Christi sagen, wenn es nicht einfach überall wäre. Ihr seid jetzt in einer Verfassung, ein neues Pfingsten zu beginnen. Es ist wirklich wahr, Freunde. Demütigt euch einfach. Bedeckt euer Gesicht, bedeckt eure Füße. Kommt ihm einfach nahe. Beugt euch nieder, macht euer Bekenntnis und glaubt. Möchtet ihr das tun? Wenn ja, hebt einfach eure Hände hoch, während wir singen. Sprich, mein Herr. Sprich, mein Herr. Betet jetzt. Sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde schnell sein, dir zu antworten. O, sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten, Herr, sende mich.